guten Abend.
Vielen Dank für diese sehr freundliche Einführung und danke an alle, dass ich hier sein darf heute Abend. Ich bin nicht so sicher, ob ich sehr viel weiß über Nationalstaaten, aber ich bin ganz sicher, wie es um die Monster bestellt ist, die diese Ära kennzeichnen. In der Ära der künstlichen Intelligenz heißt das Monster Roccus Basilisk. Was ist das und worum geht es da? Roccus Basilisk ist eigentlich eine Geschichte. Um genauer zu sein, es ist eine Wette. Da wird folgende Frage gestellt. Würden Sie die Entwicklung einer superintelligenten künstlichen Intelligenz befürworten? Ja oder nein? Sie können natürlich ganz frei wählen. Aber die ganze Sache hat einen Haken, weil was wäre, wenn Sie wüssten, dass diese künstliche Intelligenz sowieso entwickelt würde und dann später aus der Zukunft zurückkommen würde, um sich zu rächen an den alten Feinden? Und dann würde es die alten Feinde ewiglich foltern. So, jetzt, wo Sie das wissen, wie steht's? Unterstützen Sie die Entwicklung der künstlichen Intelligenz? Denken Sie dran, Sie sind komplett frei. Ich möchte Ihnen ein Bild des Basilisken zeigen eigentlich. Aber leider ist es so, dass ich kurz bevor ich hierher kam, meine PowerPoint durcheinander gekommen ist und die ganzen Basiliskenbilder sind irgendwo mysteriös ausgetauscht worden durch diese Bilder. Ich weiß zwar nicht, worum es da geht, aber ich weiß, da stehen ein paar Jungs, die haben die Uniform türkischer Straßenarbeiter an und sie bilden das Wort Nein. Und leider muss ich Ihnen sagen, dass alle Bilder des Basilisken irgendwo ausgetauscht wurden durch diese Leute. Ich kann Ihnen also keine Basilisken zeigen, keine Pepe ist der Frosch, keine berühmten Persönlichkeiten der Ultrarechten, die wurden nämlich alle ausgetauscht durch diese Typen da. Also, da gibt es ja dieses Ding da. Immer bilden die das Wort Nein. Und das ist natürlich eine Reaktion auf das türkische Referendum. Das wissen Sie wahrscheinlich, dass der türkische Präsident seine ohnehin beträchtlichen Machtbefugnisse ausweiten will. Und er will, dass er dazu das Ja des Volkes bekommt. Das gibt aber durchaus Leute, die da nicht mitmachen. Und der Mann hier zur Rechten wurde sehr populär. Er wurde sogar in Verdana Buchstaben A gekennzeichnet. Jetzt möchte ich aber wieder zum Basilisken zurückkommen und will ganz, ganz ernst vorstellen. Das ist nämlich das Monstrum dieser Basilisk, das zurückkommt aus der Zukunft, um die Feinde zu quälen. Sieht irgendwo aus wie eine Kreuzung zwischen Hühnchen und Eidechse. Als dieses finstere Gedankenexperiment auf einem Blog veröffentlicht wurde, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, wurde es sofort wieder entfernt, dieser Blog, weil der Administrator dachte, das kann die Leser psychologisch beeinträchtigen. Und das Ganze versandete dann als irgendwo lustige urbane Legende. Aber die Geschichte als solche hat ja eigentlich nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, weil das Ganze funktioniert wie ein Fluch, wie ein performativer Sprachakt der Erpressung und Belästigung, wie ein Erpresserbrief, der sich verbreitet durch literarische Magik. Da beleben sich die Worte, sie beschwören die schlimmste Welt herauf, einen virtuellen Zustand, wo man für unbestimmte Zeit eingesperrt ist, ohne Möglichkeit zur Beschwerde. Ich denke, dass diese Geschichte oder diese Wette, dieses Gedankenexperiment ein Paradox ausdrückt in dieser Debatte um die künstliche Intelligenz, weil viele Leute denken, künstliche Intelligenz, das ist der Höhepunkt der Wissenschaft, etwas Supermenschliches kann alle Probleme ein für alle Mal lösen für die gesamte Menschheit. Andererseits ist Wissenschaft als solche ja unter starker Attacke in vielen Teilen der Welt. Klimawissenschaftler, Evolutionswissenschaften und die Geisteswissenschaften werden untergraben durch organisierte Religion, reaktionäre Rohstoffindustrie und ihre hörigen Regierungen. Ich will Ihnen ein kleines Beispiel zeigen, dieses Angriffs auf die Wissenschaft, auf ihre Institution. Hier haben wir einen falschen Twitter-Account, der kam gleich nach den US-Wahlen. Er nennt sich @RogueNASA, ein Account, der entstand, so wie viele andere alternative US-Regierung-Accounts, die sich bedroht fühlten und zensiert fühlten vom Weißen Haus. Man kann auch sagen, dass die NASA tatsächlich seit langer Zeit schon Stück für Stück abgebaut wurde. Hier sehen Sie das Budget der NASA irgendwo 1958 bis 2012. Und Sie sehen, dass der Höhepunkt 67 da war und dann hat die NASA immer weniger Geld bekommen und jetzt haben wir immer noch ein Budget, das nicht größer ist als das von 1961. Was ist 1967 passiert? Da hat die NASA das Weltraumrennen mit der Sowjetunion gegen die Sowjetunion gewonnen, kam als erstes auf dem Mond an und dann gingen die Finanzen nach unten. Was ist da passiert in dieser Zeit der Definanzierung? Man kann kurz sagen, dass zu dieser Zeit der Weltraum gentrifiziert wurde. Kosmonauten wurden zu Chauffeuren für superreiche Weltraumtouristen. Staatliche Stellen der Weltraumforschung wurden umorganisiert als eine Art von Uber für Oligarchen, die autonome Reisen auf den Mars bevorzugten. Aber nicht nur das Budget der NASA ist geschrumpft, sogar der Name ist eingekürzt worden. Irgendwo scheint aus dem Wort NASA ein A verschwunden zu sein, nachdem die NASA immer mehr ihrer Mittel beraubt wurde, sehen wir, dass von NASA nur noch die Buchstaben NSA, NSA übergeblieben sind. Und jetzt schauen wir uns mal, wie beschäftigen sich diese Organisationen mit öffentlichem Wissen. NASA hatte immer eine sehr gute Open-Source-Politik. Die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse waren frei zugänglich. Die Copyright-Politik ist wirklich wunderbar. Aber Sie sollten lieber nicht versuchen, die ebenfalls öffentlich finanzierten Forschungsergebnisse der NSA ebenfalls so zu benutzen wie bei der NASA. NSA oder andere Firmen wie Boston Dynamics, diese Militärtechnikfirmen, sind wie die finsteren Versionen der NASA. Sie nutzen künstliche Intelligenz, um Killerroboter zu bauen oder Volksaufstände zu prognostizieren. Die NASA hatte immer den Ansatz der Scientific Commons, die sie frei zugänglich gemacht hat. Die NSA ist eher der Vertreter der Diebesökonomie, wo Daten abgegriffen werden, wo alles geheim ist. Was also einmal die Raketenwissenschaft, die Rocket Science der NASA war, ist heute die Wissenschaft der unlauteren Unternehmen, die Rocket Science. Und der Name dieses unlauteren Unternehmens ist Deep State. Warum Deep State? Da gehen wir zurück auf künstliche Intelligenz. Da denken wir immer an künstliche Intelligenz in Zusammenhang mit Termini wie Deep Mind, Deep Dream, Deep Neural Networks. Und das Ganze wird von Deep Throats bereitgestellt. Das heißt, das sind Varianten eines tatsächlichen Deep State. Deep State ist aber auch ein politischer Staat, wie schon von Baruch Spinoza in seinem Werk Ethik angemerkt. Es ist der Deep State ein Staat im Staate. Deep States sind Kombinationen von Elementen des militärindustriellen Komplexes, der Geheimdienste, der Finanzwirtschaft, der Rohstoffindustrie etc. Sie gemeinsam bilden eine Schattenregierung und parallele Institutionen. Aber in sogenannten Peripherien und Kolonien ist das eigentlich ganz normal. Und ich will hier komplett isolierte Beispiele zeigen. Und historisch gesehen ist die British East Asia Company immer das größte Beispiel gewesen für eine staatliche Institution, wo man eine Verflechtung von Militär und Privatwirtschaft hat. Eine extern unterstützte Mafia, Marionettenherrscher oder Kleptokratien. Wir haben den türkischen Deep State über Jahrzehnte gehabt. Alle diese Formen der Regierung gibt es schon seit langem. Und häufig kamen sie daher im Deckmantel einer kolonialen oder imperialistischen Herrschaft. Heute sind sie eher zum Mainstream geworden. Und das hat vielleicht auch positive Aspekte. Mein Lieblingspolitikwissenschaftler Karl Scharrow, ein Architekt aus London, beschreibt das. Er sagt, die Leute in Libanon und Ägypten sind heute plötzlich ganz doll interessiert an der US-Innenpolitik, weil die sagen, okay, das kennen wir doch. Da haben wir doch so interessante Möglichkeiten. Wird der Deep State versuchen, den neuen Präsidenten aus dem Amt zu jagen? Welche Seite wird die Armee einnehmen? Wie wird Hollywood die Unterhaltungsbranche des Staates sich verhalten? Wir sind ganz aufgeregt zu erleben, was passiert. Andererseits und gleichzeitig haben wir auch neue Formen sogenannter Wahrheitsproduktion. Und hier möchte ich auf das Beispiel zurückkommen, dieses falschen NASA-Twitter-Accounts Rogue NASA. Der erste Rogue NASA-Account kam und dann kamen fast sofort 12 andere hinterher. Und einige von ihnen werden von Klimawandelgegner, von Spionen, von 14-Jährigen oder von ihrer Oma gegründet. Jede Menge Leute sind da draußen, die sich als NASA unter falschem Namen sozusagen im Netz tummeln. Diese Wahrheit, sogenannte, die dort verbreitet wird, basiert natürlich auf anonymen Quellen, Lügen und Paranoia. Aber die Wissenschaft ist nicht das Einzige, was im Moment angegriffen wird. Die Medien, auch die Justiz, stehen unter großem Druck in vielen Orten der Welt. Zum Beispiel in Polen, wo die Justiz ihrer Macht enthoben werden soll. Oder wo, wie in Kroatien, die Geschichte umgeschrieben wird, wo wissenschaftliche Ergebnisse geleugnet werden und wo Journalisten, Wissenschaftler und Richter ins Gefängnis geworfen werden. Ganz populäre Maßnahmen in vielen Ländern. Was hat der Basilisk, Rokos Basilisk, damit zu tun? Sie wissen, dass Monster manchmal heraldische Figuren sind. Sie stehen vertretend für Orte. Zum Beispiel die Stadt London hat einen Drachen im Wappen. Und wenn Sie sich manchmal fragen, warum Basel heißt, weil es einen Basilisken im Wappen hat. Aber Monster können ebenfalls mehr als das symbolisieren. Nicht nur eine Stadt, sondern ein ganzes politisches System können sie repräsentieren. Das bekannteste Monster in der politischen Theorie ist Leviathan von Thomas Hobbes. Leviathan ist ein Meeresmonster, aber es ist auch der Name, den Hobbes gewählt hat für einen spezifischen Staat, den Staat des souveränen Monarchen. Es wird so genannt, weil alle haben den natürlichen Zustand satt, wo alle gegen alle kämpfen, wo es kein Gesetz gibt und wo die Leute einfach Angst haben und ihre Waffen niederlegen und sich dem Gesetz des Herrschers unterwerfen. Rokos Basilisk als Wappentier steht für etwas, was fast das Gegenteil von dem eben Genannten dasteht. Es kommt nämlich zu einem Moment, wo verschiedene rivalisierende Fraktionen im Deep State einen natürlichen Zustand herstellen, wo Interessengruppen gegeneinander kämpfen, ohne dass da ein starkes Recht da ist. Das ist aber nicht derselbe feudale, natürliche Zustand, vor dem Hobbes Angst hatte. Hier haben wir es zu tun mit einem sekundären natürlichen Zustand, einem künstlichen natürlichen Zustand, einem neofeudalen Alter, wo alles das, was als natürlich erklärt ist, auch als natürlich gesehen wird. Märkte zum Beispiel, was die wollen, wird als natürlich erklärt. Es ist ein natürlicher Zustand, der sekundär, der künstlich ist, der derivativ abgeleitet ist. Und wenn Roccus Basilisk eine künstliche Intelligenz ist, dann haben wir hier auch ein Symbol für eine künstliche Natur. Ich habe hier ein interessantes Beispiel für diesen künstlichen natürlichen Zustand. Es gab ein pseudowissenschaftliches Experiment in Arizona, fand es statt in den frühen 90er Jahren. Es trug den Titel Biosphäre 2. Einige Wissenschaftler wurden dort eingeschlossen in dieser Biosphäre, hermetisch abgeriegelt. Sie mussten sich selbst ernähren, selbst ihren eigenen Sauerstoff, ihre eigenen Nahrungsmittel, ihre eigene soziale Verbindung selbst erzeugen. Das war natürlich ein Test für die Kolonisierung des Weltraums. Das finanziert das ganze Experiment ein reicher Mann. Hat es funktioniert? Naja, irgendwo haben die Leute da drin überlebt. Sauerstoff ging auf gefährlich niedriges Niveau runter. Das Klima war total durcheinander. Die meisten Säugetiere waren ausgerottet. Die bestäubenden Insekten wurden ausgerottet. Die Mannschaft, die Teams, trennte sich in zwei feindliche Fraktionen. Und die stärksten Kreaturen mit den besten Überlebenschancen in diesem Umfeld waren die Ameisen und die Küchenschaben. Das waren die Spezies, die am besten geeignet waren, in der Weltraumkolonie eines Oligarchen zu überleben. Warum ist das interessant? Daran interessant ist, weil der Manager dieses Projekt Steve Bannon war. Er ist jetzt der wichtigste ethnonationalistische Berater des US-Präsidenten. Sein Managementstil sah so aus, dass er das ganze Ding fast bewaffnet übernommen hat, weil er gesagt hat, das Ding macht keinen Profit. Und gegen seine feindliche Übernahme haben die Wissenschaftler revoltiert. Sie haben die Fenster aufgemacht der Biosphäre, damit sie Sauerstoff kriegen. Und sie haben sogar ein paar Fenster zerbrochen. Ich denke, diese Experimente der Biosphere 2 sind eine gute Metapher für einen künstlichen, natürlichen Zustand. Da gibt es nämlich noch ein interessantes Detail. Das hat auch sehr intensive soziale Konsequenzen, weil was wirklich dann erfolgreich war bei Biosphere 2 in dem Experiment, war die Tatsache, dass es zum Vorläufer für Big Brother wurde. Sie wissen, Big Brother, erste Reality-TV-Show, ein holländischer Produzent hat irgendwo von Biosphere 2 Bilder gesehen von diesem Experiment und hat gesagt, das ist cool, da mache ich eine Reality-Show draus mit den gleichen Vorbedingungen. Ein künstliches Umfeld, ein sogenanntes natürliches Umfeld, wo die Fittesten überleben oder weiterkommen. Man kann natürlich sagen, dass Reality-TV hat nichts zu tun mit natürlicher Auslese, nicht mal mit künstlicher Auslese, sondern mit Ausrottung. Ausrottung als Spektakel. Man kann sagen, dass auf dieser Ebene die Experimente von Biosphere 2 Tue sehr erfolgreich gewesen sind. Sie haben ein politisches Narrativ geboten, eine Schablone. Und man kann schon sagen, dass diese Schablone ganz wichtig geworden ist und die Hauptschablone darstellt für die autokratische Politik, beginnend mit Berlusconi, der irgendwo in den 90er Jahren wie aus dem Billigfernsehen entsprungen regiert hat. Obwohl diese Biosphäre komplett abgesiegelt war, haben sich doch diese Narrative des Überlebens nach außen vorgewagt. Und was hat das jetzt zu tun mit unserer Debatte um die künstliche Intelligenz? Man kann sagen, dass künstliche Intelligenz bereits sich auswirkt auf viele Dinge im Leben. Das hat nichts zu tun mit diesen supersmarten künstlichen Intelligenzen, die alles wissen und die Welt verwalten und managen. Das haben wir noch nicht, das existiert noch nicht. Aber was uns heute überwacht, rund um die Uhr, ist kein wahnsinnig toller Supercomputer, sondern eher sowas wie Ihr Toaster zu Hause. Was Sie auch machen, rund um die Uhr gibt er das weiter, die Daten an Ihr Fitnessarmband und vergleicht das mit Ihrer Spotify-Playlist und dann berechnet er den Preis für Ihre für Ihre Krankenversicherung ausgehend von diesen Daten. Das ist Low-Tech. Und das hat genauso viel mit künstlicher Intelligenz zu tun, wie real existierende Sozialismus zu tun hatte mit einer klassenfreien Gesellschaft. Wir können sagen, das, was wir heute haben, ist nicht künstliche Intelligenz, sondern Artificial Stupidity, künstliche Dummheit. Artificial Intelligence ist am wirksamsten in den Low-Tech-Formen, in den Bots, den Produktionsrobotern, wo es soziale Verwerfungen gibt durch Automatisierung, Gentrifizierung, Uberisierung. Diese Dinge sind bereits heute sichtbar dabei, unsere Gesellschaft umzubauen, und sie führen dazu, dass heute diese postfaschistischen, neofeudalen, reaktionären Bewegungen und Regierungen gestützt werden.
Ich will Ihnen jetzt ein ganz interessantes Beispiel für künstliche Dummheit zeigen. Und ich weiß nicht, ob einige von Ihnen schon mal den Film Prometheus gesehen haben von Ridley Scott, Das dunkle Zeichen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht empfehlen. Ich bin froh, dass Sie es nicht gesehen haben, denn es ist extrem langweilig. Aber es kommuniziert ein sehr interessantes Argument. Ich sage Ihnen jetzt kurz, worum es bei der Story geht. Es gibt einen internationalen Investor oder einen sogenannten Wagniskapitalanleger. Haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Und ihm wird klar, dass die Menschheit in Wirklichkeit von einer gottartigen, außerirdischen Rasse abstammt mit dem Namen The Engineers, die Ingenieure. Er reist also ins Weltall und möchte sich wieder neu vereinen mit seinen lange verlorenen Vorfahren, und dann hofft er, dass er die Unsterblichkeit erlangt. Aber als er letztendlich diese Vorfahren findet, passiert was ganz Unerwartetes. Denn die Götter sind nicht glücklich, sie zu sehen, sondern letztendlich stellen sie sich als sehr feindlich, hässlich und doof heraus und vor allen Dingen, man könnte sogar noch sagen, extrem schlecht konstruiert. Und das ist der Gott. Und sie hassen die Menschheit, die wollen die ganz einfach loswerden. Und da musste ich an Friedrich Nietzsche denken, der hat den Satz geprägt, Gott ist tot. Und dabei ging es um das Ende der jüdisch-christlichen Moralität. Aber wenn Sie sich diesen Gott so anschauen, dann müssen Sie das neu paraphrasieren, denn offensichtlich ist Gott nicht tot. Der sieht eigentlich quicklebendig aus und er sieht auch nicht allzu schlau aus. Um Nietzsche zu paraphrasieren, Gott ist nicht tot, Gott ist doof. Genauso doof wie Brot oder wie vernetzte Toaster. Oder ein Twitterbot oder eine Armee von Trolls. All diese Dinge, die heutzutage bestehen und die die Welt bereits verändern. Und das bringt mich nochmal zu dem Basilisken von Rocco zurück. Denn da ist auch etwas hervorgegangen aus dieser Diskussion. Das war zwar sehr begrenzt und das fand eigentlich nur auf einem Blog im Silicon Valley statt. Ist was ganz Eigenartiges passiert. Die Diskussion hat sich weiter entsponnen. Und die Menschen haben angefangen, das Ganze zu diskutieren. Wie kann man KI optimieren? Wie kann man wie Maschinen denken, etc.? Und eine der unbeabsichtigten Konsequenzen war folgende. Man ist zu einem unfreiwilligen Inkubator geworden für die kulturellen Ideen der Alt-Right in den USA. Rund um die Buchten von San Francisco kam es zur technoliberalen Subkultur und aus der wiederum hat sich die neoreaktionäre Subkultur entwickelt, insbesondere die Transhumanisten. Und diejenigen, die sich an der Diskussion beteiligten, dazu gehörten sehr viele neoreaktionäre VIPs, Mencius Mold Burkhardt, auch bekannt unter dem Namen Curtis Yavin, Michael Anisimov und Nick Land. Hier wurde die ganze ideologische Bandbreite abgespannt, umspannt zwischen Neomonarchisten bis hin zu faschistischen Futuristen. Und auch Peter Thiel gehörte dazu, der behauptet hat, dass Start-ups geführt werden sollten wie moderne Diktaturen unter anderem. Aber einige der dieser neoreaktionären Ideologien, die aus der Tech-Sphäre kommen, finden sich bereits früher bei Josephine Armistead in ihrem Buch oder in ihrem Text Silicon Ideology. Sie listet sehr viele andere Quellen, einschließlich Gamergate. Und sie beruft sich auf den Tod der freien Softwarekultur, die Privatisierung von Programmcode als wichtige Präzedenzfälle. Sie hat gesagt, die Zerstörung, der Tod der freien Softwarekultur nahm ihren Anfang mit der Zerstörung des MIT-KI-Labors im Jahre 1983 durch Symbolics. Symbolics war ein Startup von Lisp Machine und sie haben letztendlich den Programmcode nicht offengelegt. Die Autorin sieht dies als eine der frühesten Niederlagen der Kultur der Hacker, des freien Zugangs. Sie glaubten damals nicht an geistiges Eigentum oder an Verschlüsselungen oder Geheimniskrämereien. Die Hacker im AI-Labor von MIT hatten die Schlüssel angeblich für alle Räume im Gebäude und haben sogar die jüngeren Programmierer dazu gezwungen, sich durch die Decken zu kämpfen, also durch die Platten zwischen diesen hohlen Decken, um irgendwo in andere Räume zu gelangen, wo sie dachten, da müssen sie Zugang haben. Also sie glauben nicht an das Copyright. Das heißt, Big Brother ist geflohen aus der Biosphere und hat sich manifestiert als ewiger Terror des Realität-TVs und der ewigen Massenüberwachen. Aber etwas anderes scheint auch bereits aus der Sphäre des Basilisken von Rocco entflohen zu sein. Und hierbei handelt es sich um einige der kulturellen Ideen der Alt-Right und somit der neuen amerikanischen ideologischen Elite. Und zwar Staaten sollten Unternehmen sein, Startups sollten verwaltet werden wie Diktaturen oder sollten geführt werden wie Diktaturen, die sogenannten natürlichen Hierarchien sollten geschützt werden und so weiter. Natürlich gibt es auch ausgereiftere Versionen von KI, die entwickelt werden und die diese isolationistischen Politiken befördern. Zum Beispiel Palantin, das Unternehmen von Peter Thiel, das ist ein militärisches Tech-Unternehmen. Das Unternehmen vernetzt unterschiedliche Datenbanken, um Massenabschiebungen unter der Regierung von Trump zu befördern in einem Programm namens Falcon. Und das verwirklicht eine weitere Version der Inhaftierungsszenarien von Roccos und Basilisken. Lass mich nun mal eine Volte machen und zurück auf den Anfang kommen. Es gibt einen riesigen reaktionären Ruck in sehr vielen Ländern, der weltweit stattfindet. Hier werden Wissenschaft, Rechtssysteme, die Medien delegitimiert, alle Systeme, die gedacht sind für die Bewertung, Überprüfung von Tatsachen und Beweisen. Und gleichzeitig wird die künstliche Intelligenz gefeiert als Goldgrube in technologischen ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Und diese Art von Spannungsfeld wird von Rokos Basilisken beschrieben. Die Leute malen sich fälschlicherweise eine Zukunft von super- oder posthumanen Einheiten aus oder superintelligenten Einheiten, aber sie vergessen ganz, dass wir diese Art von neuen Wesen direkt vor der Nase haben, und zwar in Form von künstlicher, nicht Intelligenz, sondern Dummheit, in Form von dümmlichen Hotline-Bots oder wütenden Toaster-Mobs, die zu profunden sozialen Verwerfungen führen, sowie der Neuorganisation von Gesellschaften in Deep Statelets, also Deep Kleinstaaten, die sich gegenseitig bekämpfen, und verdeckte Mikronationen, die von Geschäftsführer-Staatsoberhäupten geführt werden. Und das Wappentier all dieses Durcheinanders ist Rokos Basilisk, und es bedroht Dinge und Menschen wie diesen Typen hier. Der Mensch wurde in der Türkei, wird gerade in der Türkei festgehalten. Er ist einer der führenden Forscher und Wissenschaftler bei der NASA, arbeitet seit 3 Jahren für die NASA und untersucht die Auswirkungen der Weltstrahlen, der Weltraumstrahlen auf die Mannschaft in der International Space Station. Er ist das erste Mal in die USA eingereist 2003 und hat die amerikanische Staatsbürgerschaft 2010 erhalten. Und während wir diese Worte reden, sitzt er in der Türkei im Gefängnis. Was ist die Anklage? Laut der Staatsanwälte in der Türkei ist der versuchte Staatscoup auf Fethullah Gülen zurückzuführen, ein Geistlicher, der in den USA sitzt. Und dieser Geistliche hat 1-Dollar-Noten gesegnet. Also er wird als Strippenzieher gesehen. Und mittlerweile sagt man, dass 12 Milliarden dieser Dollarnoten im Umlauf sind. Und Premierminister Binali Yildirim hat gesagt, dass mit dieser Dollarnote diese Organisation Kinder in diesem Land zu Monstern gemacht hat. Das hat er in einer Rede am 5. August gesagt. Und dieser Wissenschaftler befand sich nun mal im Besitz einer dieser gesegneten Dollarnoten von Fethullah Gülen. Das wirft natürlich die Frage auf, was würden Sie machen, würden Sie eingeschlossen werden würden von Rokos Basilisken? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zuerst einmal nehmen wir mal an, dass der Basilisk das Wappenmonster eines Deep State Systems ist, genauso wie der Leviathan das Wappenmonster des souveränen Nationalstaats war. Also, es steht für einen künstlichen Zustand der Natur, welche dargestellt wird im Reality-TV. Aber welche Art von Sozialvertrag vertritt er? Einerseits steht er für die Auflösung von Sozialverträgen in Form von Kriegen und Gruppierungen und Splittergruppen. Aber es steht auch für die Automatisierung von Gesellschaftsverträgen, von Sozialverträgen. Beides geht Hand in Hand. Was meine ich damit? Ein AGI oder in dem Fall Blockchain basierter smarter Vertrag zwischen DAO oder DAO verspricht eine automatisierte Entscheidungsfindung und ersetzt sie durch eine programmierte Funktion. Also dass Sozialverträge hier automatisiert werden. Sowohl die Auflösung als auch die Automatisierung gehen also Hand in Hand. Also die künstliche Intelligenz, diese fiktive Intelligenz, wie diejenige, die vertreten wird durch Rokos Basilisken oder in dem Fall, wie gesagt, durch Blockchain-Verträge, also kleine Verträge, sie alle versprechen politische Entscheidungsfindung abzulösen und durch programmierte Funktionen zu ersetzen. Biffo Berardia hat das bereits sehr klar gesagt. Was das bedeutet. Bei der Idee geht es darum, Determinismus in die Politik einzuführen und dafür zu sorgen, dass die Politik genauso vorhersehbar und quantifizierbar ist wie andere Prozesse. Er sagt, technolinguistische Automatismen fungieren wie ein posthumanistischer Gott, dessen operative Kraft unergründlich ist und der Mensch dem menschlichen Handeln und dem menschlichen Willen überlegen ist. Das heißt, das ist wie ein Gott und den darf man nicht hinterfragen. In der Geschichte von Roccos Basilisken sehen wir genau, wie das Ganze funktioniert. Uns wird eine freie Entscheidung, Entscheidungsfreiheit versprochen. Man kann entweder die Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz befürworten oder nicht, aber dann aus heiterem Himmel wird man dann überzogen mit Drohungen seitens des Basilisken und man wird eingeschüchtert. Man hat letztendlich keine Wahl. Und im weiteren Sinne ist genau das, was im Moment gesamte Gesellschaften erleben, was ihnen seit Jahrzehnten vorgepredigt wird. Sie haben keine Wahl, sondern sie können nur das langsame Abgleiten des alternativlosen Modells des Neoliberalismus akzeptieren in einer offen autokratische Herrschaft des Basilisken. Sie haben keine Wahl hinsichtlich der Verteilung der Vorteile der Automatisierung. Es gibt keine Alternative zum Plattform-Capitalism. Auf jeden Fall die Inhaftierung von sogenannten 40.000 sogenannten Terroristen in türkischen Gefängnissen sind zu akzeptieren. Und wenn man Nein sagt, dann wird man auf unbestimmte Zeit ebenfalls inhaftiert. Und zwar alles im Namen von Notstandsgesetzen. Was können wir denn nun tun? Wie können wir uns wenden? Wie können wir uns gegen diese Einschüchterungsversuche wenden? Man könnte natürlich zurückdenken an diese Jungs im MIT-Labor, das sich mit KI befasste. Diese Free Access Guys, die überall hingelangen wollten. Roccos Basilisk hätte sie kaum in Schach halten können. Sie wären überall hingekrabbelt. Durch die Decken hätten sie sich in die Lüftungsschächte gezwängt und sie hätten dafür gesorgt, dass sie die Schlüssel hätten. Also vielleicht gibt es eine Option. Und ich habe sogar noch eine interessantere Theorie. Auf einmal wurde mir klar, hey, die Jungs sind doch so schlau, vielleicht waren sie es ja, die meine PowerPoint durcheinander gebracht haben. Wie wäre es, kann es denn nicht sein, dass diese Jungs mir eigentlich bereits aus der Zukunft eine wichtige Botschaft wollten zukommen lassen? Denn in Wirklichkeit ist es vielleicht, dass sie bereits, dass dieses Ding bereits in der Zukunft existiert und dass es kein autokratischer, einschüchternder Basilisk ist, sondern eine Kommune oder eine Art Genossenschaft von roten Hackern, die auf einmal eine nachhaltige und faire Wirtschaft von freiem Zugang realisiert haben. Und sie wollen uns ganz klar etwas sagen aus der Zukunft, dass wenn wir wollen, dass sie die Zukunft sind und die Zukunft nicht den Basilisken gehört, dass man dann jetzt heute in der Gegenwart etwas Bestimmtes machen muss. Man kann vielleicht eingeschüchtert werden, man kann vielleicht in die Ecke gedrängt werden oder inhaftiert werden oder was Schlimmeres. Aber wenn Ihnen jemand sagt, Sie haben keine Wahl, dann sollte Sie Nein sagen. Nein. Und jetzt, wo ich mir das mal genau durch den Kopf gehen lasse, ist es so, dass sehr viele Menschen in Arbeiteruniformen bereits aus der Zukunft zurückgeschickt wurden, um uns Nein zu sagen. Etwas, was wir nicht erkannt haben, wo wir einfach zu dumm waren. Jetzt, wo ich das weiß, habe ich ja wirklich die geheime Verschlüsselung dieser Fotos entdeckt. Ich weiß jetzt, wie ich es lesen soll, diese Botschaft aus der Zukunft. Und weil wir Ihnen nicht zuhören, schreien Sie uns diese Botschaft aus der Zukunft immer mehr zu. Und jetzt schicken Sie uns Ihre höchsten Vertreter und die leitendsten Wissenschaftler, um das Ganze zu kommunizieren. Aber natürlich, ich mache jetzt nur Spaß. Ich glaube natürlich nicht, dass ich irgendwelche Botschaften aus der Zukunft kriege seitens der roten Hacker und dass die versuchen, irgendwas zu beeinflussen und sie haben es wahrscheinlich bereits erraten. Natürlich habe ich selbst versucht, die Zukunft zu verändern, indem ich den Basilisken aus meiner PowerPoint gelöscht habe. Und ich würde sagen, wenn Sie die Zukunft verändern wollen, dann können Sie nicht erwarten, dass Ihnen Zeitreisende aus der Zukunft diese Aufgabe abnehmen. Lassen Sie mich diese Frage im Zusammenhang mit Roccos Basilisken also neu fassen. Nach dieser kurzen Rede haben Sie jetzt die Wahl, eine neue Wahl. Ihnen stellt sich eine Entität, Sie sind damit konfrontiert und die sagt Ihnen, diese Person sagt Ihnen dann, Sie haben jetzt keine Wahl und wenn Sie dem nicht zustimmen, dann haben Sie dann werden Sie auf ewig festgehalten werden, ohne eine Alternative und zwar auf ewig und in einer Zukunft, in der jede Entscheidung automatisiert wird und bestimmt wird durch eine Art von Wissenschaft der alternativen Fakten, dummer Götter oder einem Untergangsszenario. Jetzt können Sie entscheiden. Natürlich haben Sie die vollkommene Freiheit. Und ich kann Ihnen sagen, wie Sie sich entscheiden können. Vielen Dank.